Und was ich persönlich miterlebt habe, auch mit einer linken Studierendengruppe, die LISTA, die Linke Studierendenassoziation, hatten wir damals gegründet. Auch da wurde quasi oder ist relativ sicher ein Spitzel eingeschleust. Von wem, wissen wir jetzt nicht, ob Polizei oder Verfassungsschutz. Es gibt ja immer den großen Unterschied, wer da aktiv wird. Also entweder die Polizei oder der Verfassungsschutz. Und die Polizei darf eigentlich nur ermitteln, wenn da die Staatsanwaltschaft quasi wegen Straftaten wirklich einen Ermittlungsgrund hat. Und dann wird so ein verdeckter Ermittler angesetzt. Da ist es auch meistens so, dass die mit kompletten Legenden ausgestattet worden, also mit künstlichen Identitäten, und dann mit relativ großem Aufwand eingeschleust worden. Und der Verfassungsschutz macht es doch, was so meine Erfahrungen sind, meistens so, also wenn die Fälle auffliegen, dass der Verfassungsschutz versucht, immer Leute anzusprechen, die schon eher in der Szene sind oder da schon angedockt sind, meistens. Also das scheint mir so ein bisschen ein Unterschied zwischen Polizei und Verfassungsschutz zu sein. Und der Verfassungsschutz als Geheimdienste, die natürlich total ätzend sind, Geheimdienste, weil die quasi alles dürfen. Also da muss kein Staatsanwalt, kein Richter ist da involviert, die dürfen immer Daten sammeln und man weiß auch nicht, was mit den Daten passiert, was da über einen gespeichert ist. Und der Verfassungsschutz erfahrungsgemäß missbraucht seine Kompetenzen oft. Es gibt viele Fälle, wo dann Vereine zum Beispiel versucht wurde, hat der Verfassungsschutz versucht, politisch missliebigen Vereinen zum Beispiel die Gemeinnützigkeit, die die hatten, da abzuerkennen, hat sich da eingemischt, auch wirklich bei harmloseren Sachen wie die Verfolgten des Nazi-Regimes oder in Tübingen der Fall Informationsstelle Militarisierung, da hat auch der Verfassungsschutz sich an das Finanzamt gewandt und gesagt, hey, erkennt denen mal die Gemeinnützigkeit ab. Also Verfassungsschutz sehr unangenehm, also das ist natürlich alles unangenehm, aber Verfassungsschutz natürlich als Geheimdienst nochmal unangenehmer, weil Geheimdienste keiner vernünftigen Kontrolle unterliegen und meiner Ansicht nach abgeschafft gehören.
Jetzt hat sich das ja aber fast so angehört, als ob in gewisser Weise dann die Polizei eigentlich, kann man sagen, professioneller arbeitet, oder? Wenn die Polizei, wie jetzt auch bei diesem Simon Brenner, die Leute mit einer Legende ausstattet, wenn da quasi was richtig inszeniert wird für die Überwachung und wenn beim Verfassungsschutz eigentlich eher so, was man dann auch mitkriegt regelmäßig, die Leute angesprochen werden und die Leute ja dann auch darüber sprechen können, dass sie angesprochen worden sind. Also beim Verfassungsschutz ist quasi dann eigentlich, würde ich jetzt fast sagen, insofern harmloser, als dass quasi dann, wenn es denn wirklich so ist, dass der Verfassungsschutz nicht einfach vielleicht professioneller arbeitet und da die Spitzel vielleicht nicht so aufliegen, vielleicht ist ja auch das der Grund, warum er das da nicht weiß, aber wenn es nicht daran liegt, wenn wirklich der Verfassungsschutz nicht Leute in Gruppen einschleust, dann ist das ja eigentlich, sagen wir mal, weniger dramatisch, weil sie sich ja dann sozusagen in Anführungszeichen nur aus, halt öffentlichen Quellen informieren und aus eben diesen ganzen Abhörgeschichten, die sie ja dann aber wenigstens nicht für die Strafverfolgung benutzen können. Also da muss ich persönlich sagen, finde ich jetzt dieses Einschleusen von Polizisten noch dazu ohne Tatverdacht eigentlich insofern noch gravierender, als dass quasi das halt auch dann dazu führen kann, dass dann gegen jede Lappalie, die bei der Aktion rauskommt, dann Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. So ist es ja auch bei diesem Simon Brenner passiert, dass Simon Brenner in der Privatwohnung von einem SDS-Aktivisten war und daraufhin dann kurze Zeit später eine Hausdurchsuchung dort stattgefunden hat, wo alle möglichen Sachen gefunden worden sind, die die Polizei dort nur finden konnte, wenn sie vorher einen echt nahen Kontakt sozusagen gehabt haben muss. Dadurch ist es denen da schon aufgefallen. Aber das
gut, beim Verfassungsschutz weiß man es halt nicht. Also beim Verfassungsschutz weiß man dann halt nicht richtig. Vielleicht schleusen die auch Leute komplett ein in Gruppen. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, wer angequatscht wurde in den letzten Jahren, zum Beispiel in Tübingen vom Verfassungsschutz, war das immer so, dass das quasi, also dass die, also meine Erfahrung ist, da man weiß eher von diesen Anquatschversuchen, wo Leute quasi angesprochen worden und die Polizei quasi Beamte benutzt, die sie ja haben, die ja angestellt sind quasi. Ich weiß nicht genau, ob die, also der Verfassungsschutz hat bestimmt auch ein paar hauptamtliche Mitarbeiter, wo es vielleicht auch so praktiziert wie die Polizei. Das müssen wir mal, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. In der Tübinger Erfahrung, der Praxis, was herauskam, war es meistens so, dass er versucht hat, Leute Leute anzufragen, die dann quasi Informationen liefern aus der Szene. Und das Problem beim Verfassungsschutz ist ja quasi, oder bei Geheimdiensten ist ja quasi, ja gut, man weiß es halt nicht genau. Ja? Womöglich brechen die das Gebot, mit der Polizei nicht zusammenzuarbeiten und machen das halt doch manchmal. Da gibt es auch immer wieder gesetzliche Ansätze, das aufzuweichen. Das wird, also ist immer so ein Ziel da, dieses Kooperationsverbot da aufzuweichen. Ich glaube, da gab es auch eine Gesetzesänderung jetzt schon vor einem Jahr oder zwei, wo das aufgeweicht wurde, auch ein Stück weit. Und man kann ja schnell irgendwie eine Polizei dann, dass die Informationen des Verfassungsschutzes quasi verwendet und sagt, sie haben das selber ermittelt irgendwie. Da prüft ja hinterher niemand mehr genau nach, woher die das jetzt haben. Ja. Und da das unterliegt halt keiner vernünftigen Kontrolle.
Was du jetzt gesagt hast, du hast gemeint, ich würde da Fälle verwechseln. Also ich habe tatsächlich nur von diesem Fall jetzt auch über die Berichterstattung über Simon Brenner, habe ich davon erfahren, dass es dann einen Fall gegeben haben soll, wo tatsächlich ein Spitzel hier in der Tübinger Szene aktiv war und dann auch eine Aktivistin hier geschwängert hat und es dann nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren konnte und deswegen dann quasi selber aufgeflogen ist, indem er selber das der anvertraut hat. War das der Fall, den du erlebt hast oder war das ein anderer Fall?
Nee, das ist der Fall, den ich zuerst erwähnt hatte. Das ist der Fall in der Schellingstraße. Quasi Studierende, die sich über kirchliche Studiekreise quasi zunächst in die Szene reinkamen, weil diese kirchlichen Szenen da oft sehr engagiert waren im Bereich Dritte Welt-Solidarität und so weiter. Und über diese Themen dann vor allem hat man die angesetzt auf eine WG. Okay. Also das waren zwei Landeskriminalamtsermittler. Die wurden auf eine WG angesetzt, auf eine politisch aktive Wohngemeinschaft. Die haben dann die WG da drüber, haben die dann bewohnt. Die hießen Joachim Armbrust und Ralf Hausmann, diese beiden Beamten.
Haben in der Schelling gewohnt quasi.
Ja, die haben zunächst noch in der anderen WG gewohnt, also in der Nähe dieser WG, die sie überwachen sollten. Und meines Wissens nach sind die dann später auch in die Schelling. Und die sind halt, sind zunächst über Soli-Gruppen, also Nicaragua-Arbeitskreis der evangelischen Studentinnengemeinde, sind die dann in neue Zusammenhänge gegangen, also in das Tübinger Aktionsbündnis gegen den damaligen Münchner Weltwirtschaftsgipfel und auch in die Gruppe Profan, das ist eine Tübinger Rechtshilfegruppe. Das war 1992 und da kennt man also quasi so eine Struktur, wie das immer funktioniert. Also die gehen zunächst in relativ harmlose Gruppen und von da aus, damit sie dann quasi die Credibility für andere Gruppen haben, geht man dann weiter, wenn man über die ersten persönlichen Kontakte und taucht dann quasi in Gruppen auf. Meistens auch dann in den Gruppen, auf die sie eigentlich oft angesetzt sind.
Also wie jetzt bei dem Heidelberger Fall. Genau. Und das war auch Polizei oder war das?
Das war Landeskriminalamt. Okay. Ja, da ging es um die Überwachung von dieser einen WG hauptsächlich.
Kam dann da irgendwas raus, was jetzt der Verdacht war oder ob es dann einen Verdacht dann doch gab oder wurde es dann nochmal irgendwie öffentlich oder wie ist das überhaupt aufgeflogen?
Ich glaube, die waren so vor allem ich weiß es auch nicht mehr genau, auf was die dann komplett angesetzt waren und ich weiß auch nicht, ob die das preisgegeben haben, auf was sie angesetzt waren, aber ich glaube, man vermutet irgendwie auf diese WG, die waren auf so eine WG angesetzt, da ging es so ein bisschen um das irgendwie ARF-Solidaritätsumfeld, irgendwie Ende der 80er. Auf jeden Fall, der flog auf, das ist ja auch das Problem, also mich wundert auch, dass der in Heidelberg dann gesagt hat, dass er LKA-Ermittler ist.
Ja gut, das ist...
Und da, in dem Tübinger Fall, hat sich derjenige geoutet dann, weil er hat da eine Freundin gefunden, quasi in den Zusammenhängen, die er überwachen sollte. Und die war dann schwanger auch. Und,
das ist ja total unprofessionell dann, eigentlich.
Weiß ich nicht, was da, oder ob das besonders pervers professionell ist, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, das müssen schon auch bestimmte Charaktere sein, die da irgendwie auch einen Spaß an diesem Tricksen und Täuschen und haben, wenn die sowas machen. Wahrscheinlich gilt es als sich auszeichnen da, wenn man unter die Feinde geht und
vermutlich, ja, vermutlich.
Das sind wahrscheinlich besonders dynamische junge Beamte, die so übles Zeug machen.
Jetzt wollte ich aber mal fragen, nachdem wir jetzt so viel über diesen anderen Fall geredet haben, den du nur so am Rande mitbekommen hast, was war denn jetzt das für ein Fall, wo du persönlich auch in dieser Lista-Gruppe drin warst? Was war da und wann war das?
War quasi eine Studierendengruppe um 2000, also im Herbst 2000, wie immer. Man macht als Studiengruppe Werbung in der Mensa für Erstis, sucht nach neuen Leuten und dann tauchten neue Leute auf und unter anderem auch der Georg Barthold Becker hieß der, ein schon etwas älterer, knuffiger Typ mit langen Haaren, Bart, fuhr einen alten VW-Bus, also sehr klischeemäßig irgendwie, war natürlich praktisch für uns, dass der auch ein Auto hatte, hat immer unser Zeug herumgefahren und ging dann von uns aus mit der Zeit in alle möglichen Zusammenhänge, also vor allem Genua-Vorbereitung, also globalisierungskritische Szene und auch Anti-Atom. Und dann war es so, dass er mal wieder bei irgendeiner anderen Gruppe war und da ältere Leute, die auch die Schelling-Geschichte mitgekriegt haben, dann schon gesagt haben, was ist es eigentlich für einer, weil er war so ein ganz netter Typ, hat aber nie was gesagt, wenn er nicht angesprochen wurde, saß immer dabei irgendwie, hatte oft keine so richtig eigene Meinung dazu. Ich fand ihn persönlich zum Beispiel total nett. Ja, so. Also man fühlt sich da dann natürlich auch schon ordentlich getäuscht. Und der Punkt war dann, wir wurden angesprochen von älteren Genossen, ob wir da eigentlich mehr über den wussten. Und dann hat halt in unserer Gruppe ein Ermittlungsausschuss begonnen zu gucken, ob dem seine Legende-Biografie stimmt, ja, was er erzählt hat. Also wir haben geguckt, wo der wohnt und haben geguckt, wo der... Angaben, die er gemacht hat, er hätte Zivildienst in einem Jugendhaus in Landau gemacht und so weiter, haben das alles mit großem Aufwand recherchiert und nichts davon hat gestimmt. Er hatte nur eine Postfachadresse, keine vernünftige Wohnung und so weiter. Also nicht die Wohnungen, die er angegeben hat in der Gruppe und so. Und man hatte auch natürlich immer nur Kontakte über die Gruppe. Also hat dann gesagt, er hätte noch Kinder irgendwo, müsste deswegen, wäre er immer... könnte man nicht mal zu ihm ein Bier trinken oder so und war dann oft auch weg irgendwie dann und kam dann wieder und so konnte man quasi nie mit ihm nach Hause gehen oder so, das hat er natürlich nie gemacht. Und also dann gab es halt eine kleine Gruppe, die das alles ermittelt hat gegen ihn und ohne das Wissen der ganzen Gruppe. Das führt dann auch so ein bisschen zu Konflikte, also für mich war das damals... Ich hätte nicht gedacht, dass staatliche Organe auf solche Popelgruppen, wie wir das waren, also auf so relativ harmlose Gruppen da angesetzt worden.
Also sag doch mal, was war das? Was habt ihr gemacht? Lest da einfach linke Studierendenassoziation. Linke
Studierendenassoziation.
Sowas wie der SDS heute. Okay, und was habt ihr da gemacht?
Wir haben jedes Semester mehrere Vorträge gemacht und Filme gezeigt. Von reformistisch bis... bisschen revolutionär, linke Thematiken, Antifa-Thematiken gemacht, Uni im NS, also sehr harmlos und eigentlich war es eher, wir haben halt jedes Semester ein Bildungsprogramm gemacht, also ein kritisches Bildungsprogramm, das war eigentlich alles, also wir sind dann, gut und wir haben uns vernetzt mit anderen Gruppen und da in der Szene halt mitgearbeitet an den Sachen, die halt so liefen, also...
Und das war dann quasi so, dass innerhalb eurer Gruppe gab es dann Leute, die haben Verdacht geschöpft und die haben, während sie noch anderen Leuten nichts davon gesagt haben, haben die dann mal recherchiert,
genau.
Während diese Person noch in der Gruppe war.
Ja, auch. Die haben quasi dann den Kollegen überwacht, wenn man so will. Und ja, das ist natürlich auch sehr unangenehm, wenn man dann irgendwann erfährt, dass da Kollegen von anderen Kollegen überwacht worden. Das tut alles einer Gruppe nicht gut und das ist ja quasi auch das, was Repression will, quasi auch die Gruppen zerstören und zersetzen, ja, dass man da, ja, dass man eine Paranoia entwickeln soll, dass man sich misstraut, dass die Zusammenarbeit erschwert wird. Ja, und dann war das so, dass die ermittelt haben und dass halt da überhaupt nichts gestimmt hat an seiner Legende und dass man dann, und dann haben sie das eröffnet, den anderen, und dann hat man ihn konfrontiert. Den, den Georg Berthold Becker hieß der damals, das war dann im Herbst 2001. Und da hat er dann, komisch reagiert für mich. Also ich hätte halt, authentisch hätte ich gefunden, wenn er halt so reagiert hätte. Ihr könnt mich mal am Arsch kratzen. Mhm. Was macht ihr da? Ihr überwacht mich. Ich glaube, ihr spinnt, ja. Und er hat halt so reagiert, nein, er belegt uns das alles, das stimmt schon und er liefert uns Beweise und dann war er halt weg.
Ah, okay. Aha.
Also dann wollte man sich nochmal treffen und wollte nochmal einen Kontakt aufnehmen und dann war er verschwunden. Wohnung war aufgelöst, also die eine, die angegeben war und die er wohl auch manchmal bewohnt hat, die war dann aufgelöst und der Mensch war vom Erdboden verschwunden. Wir haben jetzt in dem Fall nicht den Beweis, also er hat ja nicht selber gesagt, er wäre irgendwie V-Mann oder Spitzel, aber man kann davon ausgehen, nicht jeder kann einfach aufgrund so einer Konfrontation, dann löst man ja nicht nochmal einfach dann seinen kompletten Lebenswandel auf und ist dann vom Erdboden verschwunden, ja, sondern natürlich. Man kann davon ausgehen, dass er auch Spitzel war. Ich vermute auch vom Landeskriminalamt, weil er ja auch quasi so eine Komplettlegende hatte, aber das weiß man jetzt nicht genau.
Mhm. Interessant. Ja, es gibt ja immer wieder solche Fälle und es ist ja auch so, dass jetzt natürlich, nachdem das mit diesem Simon Brenner rausgekommen ist, man sich natürlich auch fragt, wie ist das, haben wir hier in unseren Strukturen auch sowas? Also das ist das Problem, was man vielleicht auch noch sagen kann, was dadurch kaputt geht. Dadurch geht natürlich auch Vertrauen kaputt in den bestehenden Zusammenhängen, weil man dann plötzlich anfängt, irgendwie so misstrauisch zu werden. Und zum Beispiel, was mich sehr überrascht hat, ist eben, dass tatsächlich in so Bildungsstreik-Zusammenhängen solche Leute sind, weil man ja wirklich beim Bildungsstreik denkt, also noch offener und noch weniger links progressiv geht ja eigentlich gar nicht für eine annäherungsweise linke Bewegung. Der Bildungsstreik, der doch oft ein Bündnis ist aus allen möglichen Gruppen, wie zum Beispiel auch den Jusos oder so, da hätte man das jetzt echt nicht vermutet. Aber gut, natürlich als Einfallstor für andere Gruppen ist es natürlich interessant. In einem Beitrag bei den Freien Radios habe ich gehört, dass da jemand das aber auch ein bisschen bezweifelt hat, ob es wirklich Sinn macht, diese Komplettstruktur zu durchlaufen. Also ob man auch tatsächlich sagen kann, dass jetzt dieser Spitzel Simon Brenner nicht erfolgreich war, weil er nicht in der Antifa-Gruppe angekommen ist, wo er sozusagen hin wollte. Er hat ja vielleicht bis dahin trotzdem jetzt auch schon wertvolle Informationen sozusagen erhalten und vielleicht war deswegen auch diese relativ professionelle Reaktion von diesem Simon Brenner in diesem Konfrontationsgespräch, was es da gegeben hat, dass er da im Grunde genommen ja schon drauf vorbereitet war, dass da jetzt gleich was kommt, weil er ja schon wusste, dass die eine Bekannte aus dem Urlaub ihn erkannt hatte und sich vielleicht auch denken konnte, dass die ihn enttarnt, also fast überraschend
eigentlich. Ich denke auch, dass da irgendwelche kriminellen Handlungen oder irgendwelche Handlungen genützt werden, um die Szene zu kriminalisieren, dann bekommt man dadurch die Möglichkeit, da Leute drauf anzusetzen und die sammeln alles an Informationen, was aufkommt. Von daher weiß man auch nicht, was da eigentlich illegal auf Polizeiwachen beim Staatsschutz alles an Infos gesammelt wird. Sind es für mich auch alles quasi, für mich alles Rechtsbeugung, Beamte, ja, die sich für sowas hergeben. Die verstoßen auch gegen die rechtlichen Grundlagen, die sie selber vorgeben zu beachten. Oder?
Mich würde da interessieren, wie weit tatsächlich möglicherweise sogar jetzt Informationen, die über sowas rauskommen, inwieweit die wieder benutzt werden, um dann Leute aus der Szene vielleicht sogar zu erpressen, um die irgendwie gefügig zu machen. Aber das hört sich natürlich jetzt schon wirklich so ein bisschen nach Stasi an. Das weiß ich nicht. Das wäre interessant, wie weit da in Deutschland gegangen wird, ob das hier vielleicht auch gar nicht so unrealistisch ist. Aber gut.
Wenn Informationen werden dann genutzt, also der Verfassungsschutz macht es auch so. Es gab ja auch hier verschiedene Anquatschversuche in Tübingen und dann auch eine Bekannte, die ich persönlich kenne, die ja, da wusste halt der Verfassungsschutz, dass die mal bei der Polizei war. Die hat die Polizeiausbildung gemacht und dann abgebrochen, was anderes studiert und dann stand er halt bei ihr vor der Tür. Und ich glaube, dass so andere Informationen oder ja, dass vielleicht auch manchmal, wenn jemand wegen einer Straftat das dann angeboten wird, er soll kooperieren und da ein paar Informationen beschaffen. Ich glaube schon auf jeden Fall, dass solche Dinge laufen.
Also ich finde, das hört sich tatsächlich so an, wie das, was man in so Filmen wie Das Leben der Anderen über die Stasi erzählt bekommt. Das hört sich für mich irgendwie endgültig nicht mehr nach rechts schaut. Aber okay, das ist auch Spekulation.
Man muss sie ja nicht in dem, die Informationen nicht in dem Zusammenhang dann vor Gericht verwenden. Das geht natürlich nicht. Aber wenn ich die Informationen habe, da ist eine politische WG, da liegt oft Zeug rum irgendwie, dann passiert irgendwas in der Stadt. Ja, dann gibt es halt den Anlass, diese WG durchsuchen, wo ich ja schon über meinen Spitzel weiß, dass da was zu finden ist.
Genau, da kann man sich ja auch zur Not Zeit lassen und dann einfach später plötzlich irgendwo zuschlagen.
Und ja, man hat beim verdeckten Leuten natürlich auch immer das Problem, man weiß ja nicht, vielleicht haben es die ja auch hingebracht.
Ja.
Wenn man jemand unbedingt dran kriegen will,
das
mit solchen Methoden, ist es quasi nicht mehr rechtsstaatlich richtig kontrollierbar, was da passiert und was da nicht passiert.